Maranatha, ja, das ist ein Gruß. Ich gebrauche das in meiner Gemeinde gerne, aber das ist nichts von mir, das ist ein Gruß aus der Urchristenheit. Und Ellen White spricht ja davon, das, was wir am nötigsten haben, ist zurückzukehren zur Urgemeinde, zumindest was die Frömmigkeit anbelangt. Eine Erweckung zu der ursprünglichen Frömmigkeit, die damals geherrscht hat, zur Zeit nach Pfingsten, ist unser größtes Bedürfnis. Vielleicht ist es ganz passend, wenn wir auch den Gruß der Urgemeinde wieder lernen. Maranatha. Danke. Das heißt, unser Herr kommt. Oder komm, Herr. Ganz herzlichen Dank für die Kindergeschichte und auch für das wunderschöne Musikstück, das sehr ergreifend war. Und ich habe nicht alles verstanden, weil ich hinter euch saß, aber es ging auch darum, dass die Herrlichkeit wiederkommt. Und ihr Lieben, glauben wir das in diesen Tagen, in dieser Zeit der Weltgeschichte, dass die Herrlichkeit, auf die wir hoffen, dass die kurz bevorsteht? Ich glaube es von ganzem Herzen. Der Herr hat versprochen, er wird in großer Herrlichkeit, in der Herrlichkeit seines Vaters und seiner eigenen Herrlichkeit und der Herrlichkeit aller Engel des Himmels wiederkommen. Diese Zeit steht bevor. Aber es ist nicht die einzige Herrlichkeit, auf die wir warten und nach der wir uns sehnen. Schlagt mir mal auf den Kolosserbrief. Kolosser 1, Abvers 24. Und da schreibt Paulus an die Gläubigen in Kolosse: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, also die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Diese Zeit, wo die Herrlichkeit zurückkehrt, die Adam und Eva im Paradies verloren haben, diese Zeit ist jetzt. Nicht nur jetzt eigentlich. Eigentlich ist sie schon lange da. Denn Paulus spricht hier von einem Geheimnis, das lange verborgen war und das Gott dann offenbar gemacht hat. Es ist das Geheimnis des Erlösungsplanes, das Geheimnis des Evangeliums. Und es gibt eine Zeit, in der dieses Geheimnis, das zu allen Zeiten von größter Bedeutung war, noch mehr Gewicht bekommen soll. In der dieses Geheimnis zur Vollendung kommen soll. Zu einem Abschluss. Aber nicht nur zu einer Beendigung, sondern zu einer Vollendung. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und wir lesen davon in der Offenbarung. Schreibt mir mal auf, Offenbarung 10. Offenbarung Kapitel 10. Ein mächtiger Engel kommt vom Himmel. Vers 1 lesen wir davon. Und die Beschreibung dieses Engels zeigt, dass es niemand weniger ist als Christus selbst. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen, und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein, und so weiter. Er brüllt wie ein Löwe. Er stellt seine Füße einen auf das Meer und den anderen auf die Erde, und er tut einen feierlichen Schwur. Und wir kennen diese Stelle, wo es heißt, es wird hinfort keine Zeit mehr sein. Die prophetische Zeit ist vorbei. Wann ist das geschehen? Bis wann reicht die letzte Zeit Prophezeiung? 1844, Daniel 8,14. 2300 Jahre, Abendmorgen werden dann vollendet sein. Am 22. Oktober 1844 hat sich genau das erfüllt. Unser Herr und Hohepriester ging im Himmel vom Heiligen in das Allerheiligste. Warum? Weil eine Phase der Vollendung begonnen hatte. Über Jahrhunderte hindurch hatte seine Versöhnungs- und Vermittlungsdienst im Heiligen gehalten. Aber jetzt war es Zeit, alles zusammenzubinden und zu einem Abschluss und zu einer Vollendung zu bringen. Das ganze Erlösungswerk, der große Kampf zwischen Licht und Finsternis auf dieser Erde, endlich sollte er zum Abschluss kommen. Endlich sollten die großen Fragen im Erlösungsplan, die aufgeworfen worden waren, im Himmel durch Luzifer. Sie sollten für immer und für ewig geklärt werden. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Das ist diese gewaltige Botschaft des Engels. Ich lese noch einmal in Vers 5, Offenbarung 10. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist, dass keine Zeit oder keine Frist mehr sein wird, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, das ist 1844, ist auch das Geheimnis Gottes vollendet, wie er seinen Knechten, den Propheten, die gute Botschaft verkündigt hat. Das Geheimnis Gottes soll vollendet werden. Dazu ging Christus ins Allerheiligste. Dazu wurde ein William Miller bewegt, die Bibel zu studieren, Daniel und die Offenbarung, tiefer als je zuvor. Und er war nicht der Einzige, es gab hunderte von tiefgläubigen Studierenden auf der ganzen Welt, die zu dem gleichen oder sehr ähnlichen Ergebnis kamen. Christi Wiederkunft steht direkt bevor. Dazu ist eine Bewegung entstanden. Eine Adventbewegung, Wiederkunftsbewegung, um der Welt zu verkünden, die Wiederkunft Jesu steht bevor. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Die Zeit ist gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen, ein Fazit. Und wo wird dann jeder von uns stehen in dieser Zeit? Bereitet euch vor, macht euch bereit, dem Herrn der Herrlichkeit zu begegnen. Warum sitzen wir heute hier? Weil wir die Nachkommen sind dieser Adventisten, diesen siebenten Tags Adventisten. Und unsere Botschaft ist noch immer dieselbe wie vor 170 Jahren. Christus kommt wieder. Macht euch bereit. Wer wird bestehen in dieser Zeit? Wenn Christus nicht kommt als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, sondern als König der Herrlichkeit und der Herr des ganzen Universums, wer wird bestehen? Er wird bestehen, der Anteil hat an seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist sein Charakter. Das ist das größte Geheimnis Gottes. Hoffnung, Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist unsere Hoffnung, und zwar unsere einzige Hoffnung, dass die Herrlichkeit, die wir im Paradies verloren haben, die durch seine Vermittlung, durch seinen Versöhnungsdienst, der jetzt in diesem Moment im Allerheiligsten stattfindet, wo in diesem Moment der Weihrauch, der Verdienste Christi als ein Wohlgeruch aufsteigt, dass durch diesen Dienst wir wieder Anteil an seiner Herrlichkeit, an Bild Gottes erlangen. Darum geht es. Wer wird bestehen? Jeder, der ein Kind der Herrlichkeit geworden ist durch die Gnade Gottes. Dieses Geheimnis, ihr Lieben, kommt zur Vollendung. Wo stehst du? Wo stehe ich? Sehen wir, was in der Welt geschieht? Ich muss euch sagen, ich zittere um meine Gemeinde. Weil ich sehe, dass viele nicht erkennen, was in dieser Zeit geschieht. Der Herr klopft schon an die Tür. Seine Wiederkunft, sein Kommen geht in großen Schritten auf uns zu. Aber viele meiner Brüder und Schwestern, die ich schätze und liebe, scheinen nur die Oberfläche zu sehen und nicht hinter die Kulissen zu schauen. Ihr Lieben, wir leben in einer ernsten Zeit und gleichzeitig in einer sehr freudigen Zeit. Mit einem Auge dürfen wir lachen, mit dem anderen Auge müssen wir oft weinen. Und so ging es Jesus auch. Die Bibel sagt, er ging als Mensch auf dieser Erde durch ein Tal des Leidens. Er war ein Mann der Schmerzen, so wird es gesagt in der Prophetie. Und gleichzeitig hatte er den größten Frieden, den je ein Mensch haben kann. Er war immer zuvorkommend. Er war immer freundlich. In seinem Gesicht leuchtete die Liebe Gottes. Und in seinem Herzen schien immer die Sonne. Beides geht Hand in Hand und so auch in dieser Zeit. Die Herrlichkeit Gottes kommt zur Vollendung. Wir dürfen es sehen, nicht nur das. Wir dürfen daran Anteil haben. Wir werden im Anschauen verwandelt. Wir beschäftigen uns mit dem Charakter Gottes. Wir ahmen sein Leben nach. Und dadurch gewinnt Christus immer mehr in uns Gestalt. Kann es etwas Schöneres geben, ein größeres Vorrecht? Ich glaube nein. Und auf der anderen Seite sehen wir, was in der Welt geschieht. Und leider oft auch in unserer eigenen Gemeinde. Dinge, die keine gute Entwicklung sind. Und so freuen wir uns und gleichzeitig zittern wir manchmal. Wie wird das alles ausgehen? Wer wird am Ende bestehen können? Ihr Lieben, das sind ernste Worte, vielleicht zu ernst, denkt der eine oder andere, ich weiß es nicht. Ich suche mir das auch nicht aus. Es ist das, wozu ich mich gedrängt fühle, das zu sprechen. Weil wir in einer Zeit leben, da werden ewige Schicksale entschieden. Und da dürfen wir nicht um den heißen Brei herumreden. In diesen Tagen brauchen wir vor allem eins, Augensalbe. Wir müssen erkennen, als eine Gemeinde, die Jesus blind nennt, wo jeder von uns persönlich steht, dass wir uns nicht betrügen und am Ende mit leeren Händen dastehen. Das möchte Jesus nicht. Und deswegen in Liebe sendet er uns die Botschaft an Laodicea. Seine Arme sind noch immer offen. Es ist noch Gnadenzeit, ihr Lieben. Es ist eine kostbare Zeit. Verschwenden wir sie nicht mit Nebensächlichkeiten oder mit Dingen, die uns sogar vielleicht von Christus wegbringen. Es ist noch Gnadenzeit. Wir müssen erkennen, wo wir selber stehen, persönlich und als Gemeinde. Der Heilige Geist wird uns das zeigen, wenn wir wirklich danach hungern und dürsten. Aber es geht nicht nebenbei. Wir müssen es von ganzem Herzen wollen. Und auch dieser Wunsch, der wird von Christus in unser Herz gelegt. Wir haben nichts von uns selbst, worauf wir aufbauen könnten. Alles, was irgendwie Wert hat und was uns geistlich festmachen kann, dürfen wir und müssen wir erbitten im Glauben an Christus, unseren vollkommenen Stellvertreter. Er wird uns alles geben, was wir brauchen zu einem Leben, das Gott wohlgefällig ist. Ein Leben, das uns vorbereitet, dass wir mit Freude und innerem Frieden dem kommenden Herrn entgegengehen können und auch andere darauf vorbereiten. Wir brauchen diese Selbsterkenntnis. Und Hand in Hand damit geht die Gotteserkenntnis. Das Wesen Gottes zu verstehen, ihn zu kennen ganz persönlich. Denken wir an das Gleichnis von den Jungfrauen, in Matthäus 25. Was hat die klugen Jungfrauen von den törichten Jungfrauen unterschieden? Es war das Öl im Gefäß. In der Lampe hatten beide Öl. Beide haben die Heilige Schrift. Beide haben ein Verständnis von der Wahrheit. Aber im Gefäß, und das ist ein Bild für dich und mich, für unser Herz, hatten nur die einen Öl. Dieses Öl ist der Heilige Geist. Ellen White sagt, es ist auch unser Charakter, der geformt wird durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Aber es ist auch die Erkenntnis Gottes, denn die Bibel sagt, wie werden wir verändert zum Guten, den wir anschauen. Indem wir Gott erkennen, wie er wirklich ist in seinem Charakter, in seiner Liebenswürdigkeit. Dazu kam Christus auf die Erde, uns zu zeigen, wie der Vater wirklich ist. Dass er die Sünder nicht abtun möchte, sondern sie liebt, in Liebe sie zu sich ziehen möchte. Dass er sie heilen möchte von allem dem, was sie irgendwie bedrängen will. Was sie abschneiden möchte von der Liebe Gottes. Er möchte all das wegnehmen. Er möchte, dass wir sicher sind. Er möchte, dass dieses tiefe Glück wieder zurückkommt. Die Erfüllung des Lebens, die Fülle des Lebens, die wir verloren haben durch die Sünde. Und die so schwer gemacht wird, immer wieder durch Versuchungen, durch unseren Widersacher. Aber er hat für alles vorgesorgt. Er möchte, dass wir das Leben in Fülle wiederfinden. All das wird verkörpert durch dieses Öl. Die Gegenwart Gottes, durch den Heiligen Geist, die Gegenwart Christi im Herzen, das ist das Öl. Und was muss der Bräutigam Christus denen sagen, die dann zu spät an die Tür klopfen und sagen, lass uns rein. Er sagt ihnen, ich kenne euch nicht. Ja, mehr noch, er sagt, ich habe euch nie gekannt. Also das Öl ist die Gotteserkenntnis oder führt zur Gotteserkenntnis. Versteht ihr? Es ist wichtig, die Prophetie zu kennen, gerade in dieser Zeit. Es ist wichtig, verfolgen zu können, die Schritte eines sich nähernden Gottes, so drückt es Ellen White aus. Sie zu hören, wahrzunehmen, was geschieht in dieser Welt. Was bedeutet es im Zusammenhang des großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis? All diese Dinge sind wichtig. Daniel und Offenbarung, Ellen White schreibt darüber, würden wir diese Bücher tiefer studieren, gründlich, würde es eine große Erweckung unter uns geben. Die ist bis heute ausgeblieben. Also hier, ihr Lieben, da ist eine Aufgabe, eine Herausforderung für uns, die Prophetie tiefer noch zu studieren und zu verstehen, was auf uns zukommt und wo wir uns jetzt befinden. Aber am Ende ist nicht entscheidend, ob ich weiß, was das Malzeichen des Tieres ist und das Bild des Tieres und ob ich weiß, wo in unserer Welt Verschwörungen stattfinden und wo nicht. Am Ende ist entscheidend, liebe ich Jesus? Ist er in meinem Herzen? Kenne ich meinen Gott? Bin ich mit ihm durch den Alltag gegangen wie einst Henoch, wo die Bibel sagt, er wandelte mit Gott. Und diese Beziehung mit ihm wurde immer enger und enger, immer vertrauter. Und dann war es nur noch ein einziger Schritt. Und Gott nahm ihn zu sich. Eine Geschichte sagt, eine ausgedachte Geschichte, aber ich denke, sie trifft wie ein Gleichnis die Wahrheit ganz gut der Beziehung, die zwischen Gott und Henoch bestand. Sie spricht davon, dass Gott jeden Tag mit Henoch zusammen spazieren ging und sie sich unterhalten haben und sich ausgetauscht haben und eine Gemeinschaft miteinander hatten, wie gute Freunde. Und wenn die Zeit vorbei war, ging Gott zurück in den Himmel und Henoch ging zurück zu seinem Zuhause. Und eines Tages passierte es, dass sie wieder zusammen spazierten und sie waren lange unterwegs und gingen zusammen und sprachen zusammen und hatten diesen vertrauten, innigen, liebevollen Umgang miteinander. Und als so die Stunden vergingen, da sagte Gott irgendwann, weißt du was, Henoch? Inzwischen sind wir viel näher an meinem Zuhause als an deinem. komm doch einfach mit zu mir. Und das tat er dann auch. Ist nur eine Geschichte, aber sie verdeutlicht etwas, was es bedeutet, einen lebendigen Glauben zu pflegen, was es bedeutet, Öl im Gefäß zu haben, diese innige Vertrautheit mit Jesus. Das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Und die Prophetie und die Zeichen der Zeit zu erkennen, sollen uns genau dazu verhelfen. Also das ist kein Selbstzweck. Ich kann mich auch im Studium der Prophetie und der Typologie verlieren. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Ich war eine Zeit lang aktiv in der Gruppe von Jeff Pippinger. Einige kennen vielleicht den Namen. Und diese Gruppe hat sich sehr stark mit Prophetie und Typologie beschäftigt. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit, denn ich habe da vieles gelernt, was ich in der Gemeinde in 10 Jahren nicht gelernt und nicht gehört habe und auch nicht in den 5 Jahren meines Theologiestudiums. Ich sehe im Rückblick, dass Gott das auch geführt hat. Und nach einigen Jahren habe ich die Gruppe wieder verlassen durch bestimmte Umstände. Heute ist diese Gruppe ganz zersplittert. Sie sind viele Extreme gegangen. Viele Dinge haben sich verselbstständigt, da sind Irrlehren hineingekommen. Warum? Im Rückblick sehe ich es viel deutlicher als damals. Es reicht nicht, Interesse an der Prophetie und an der Adventgeschichte zu haben und alles zu studieren, was die Pioniere gesagt haben. Diese Dinge sind wichtig und wir sollten sie viel mehr tun, als wir es tun. Wir haben den Kontakt zu unseren Vorvätern verloren, weitgehend. Wir studieren die Prophetie nicht so tief, wie wir eigentlich sollten, gerade in dieser Zeit, wo so entscheidende Entwicklungen ablaufen in der Welt, wenn wir sie denn sehen. All diese Dinge sind wichtig. Aber wisst ihr was? Wenn diese Dinge uns nicht zum Zentrum hinführen, und das ist Christus, wenn sie uns nicht verhelfen, dass unsere Beziehung zu ihm tiefer und inniger und persönlicher wird, dann haben sie ihr Ziel verfehlt. Wisst ihr, das sind eben die 2 Gefahren, das sind die 2 Gräben sozusagen. Wir können die Prophetie links liegen lassen, wir können sie aber auch so tief studieren, mit Scheuklappen, dass wir nur noch die Symbolik sehen und gar nicht, auf wen die Symbolik eigentlich hindeutet, nämlich Christus. Was ist der allererste Vers in der Offenbarung? Die allerersten 3 Worte. Wir können es aufschlagen, aber vielleicht wisst ihr es auch. Wie beginnt dieses Buch? Dankeschön. Die allerersten 3 Worte in meiner Übersetzung, ich benutze hier so eine Elberfelder CLV-Ausgabe, lauten Offenbarung Jesu Christi. Das ist die große Überschrift. Und die dürfen wir niemals vergessen, wenn wir dann die weiteren Verse und Kapitel studieren. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Nicht nur deswegen, weil sie von ihm kommt, weil er sie gegeben hat durch seinen Engel und zu Johannes, sondern weil sie ihn selbst offenbart. Er wird darin offenbar. Das ist der Titel über allem. Auch in Offenbarung 13. Wo es um das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde geht, auch in Offenbarung 14, wo es um die 3 Engel geht und so weiter und so fort. Und auch in Offenbarung 10, was wir gerade gelesen haben, dass jetzt die Zeit ist, dass die Herrlichkeit Gottes zur Vollendung kommt. Christus in uns. Überall wird Christus offenbart. Und wenn wir die Offenbarung und Daniel und die anderen prophetischen Bücher der Bibel mit diesem Hintergrund studieren, dann sind wir glückselig. Dann dürfen wir das auch in Anspruch nehmen, was hier in Vers 3 steht. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Die Zeit ist jetzt nahe. Glückselig sind wir,
Wir sind vorbereitet, Christus zu begegnen, wenn wir diese Dinge studieren und immer im Mittelpunkt den haben, von dem alles handelt und um den sich alles dreht, unseren Erlöser Jesus. Dann sind wir glückselig. Dann werden wir ihm in Frieden begegnen können. Weil durch die Gemeinschaft mit ihm, wie bei Henoch, wir immer mehr in sein Bild verwandelt werden und seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist Gottes großes Ziel für diese Zeit. Seine Gemeinde, du und ich, wir schwache Menschen, wir Sünder, wir sollen, wir dürfen, wir werden seine Herrlichkeit widerspiegeln. Glaubst du das? Du darfst es glauben. Denn hier geht es nicht darum, was du oder ich können in menschlicher Kraft. Hier geht es darum, was ein allmächtiger Gott kann. Bei Menschen, die ihm vertrauen und die sich ihm ausliefern. Darum geht es. Das ist die Zusammenfassung des ganzen Erlösungsplanes. Der Erlösungsplan demonstriert nicht menschliche Talente und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Er demonstriert göttliche Gnade, göttliche Macht, göttliche erlösende Liebe. Und wir dürfen uns zur Verfügung stellen im Vertrauen. Und wie Maria sagen, wie sie zu dem Engel gesagt hat, ich weiß zwar nicht wie und ich weiß nicht warum, aber mir geschehe, wie du gesagt hast. Ihr Lieben, wir müssen aufwachen. Ich schließe mich hier voll ein. Es ist Zeit, dass wir uns erwecken lassen. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Aber wir können darum beten. Und ob wir jetzt diese Notwendigkeit erkennen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ob wir uns als lau erkennen oder nicht, ist egal. Wir müssen darum beten. Und die Erkenntnis wird dann kommen. Die Erweckung wird kommen. Wir lesen in dem Wort, das ist die Botschaft Jesu selbst, dieses Engels, der herniedergekommen ist auf die Erde und des Hohepriesters, der jetzt für dich spricht und der deine Schwachheit kennt und der dich durch seine Liebe zu sich ziehen möchte. Es ist seine Botschaft, die uns sagt, wir befinden uns in einem Zustand, wo wir Erweckung brauchen. Wir sind lau. Wir dürfen es einfach glauben, ob wir es sehen oder nicht. Ob wir es spüren oder nicht, spielt keine Rolle. Gehen wir davon aus, dass es so ist. Nehmen wir ihn einfach beim Wort. Du hast es gesagt, Herr, ja, es ist so. Und dann fangen wir an zu beten, innig, um Erweckung. Wir müssen beten. Ihr mögt es sehen oder nicht, was in der Welt geschieht, aber unsere Zeit läuft aus. Wie viel Gnadenzeit wird der Herr uns noch schenken? Das weiß niemand. Er kann auch alles rückgängig machen. Er kann das Rad nochmal zurückdrehen, wenn er will. Aber es sieht nicht danach aus für mich. Und wir sollten bereit sein. Für beide Fälle. Ja. Es liegt in Gottes Hand, aber wir sollten uns bereit machen. Wir brauchen Erweckung. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen ernstlich vor Gott knien und uns demütigen vor ihm, wie es Daniel tat, wie es Nehemia tat, wie es Esra tat und die Leviten, wie wir es auch im Buch Joel lesen. Die Botschaft an Gottes Volk heute ist keine andere als die an Gottes Volk bei seinem ersten Kommen. Und das war, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Diese Botschaft ist heute so aktuell wie nie zuvor. Geschwister, wir müssen Buße tun, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben für diese Buße. Wir brauchen sie. Wir sind nicht dort, wo wir sein dürften und sein sollten als Gemeinde. Glaubt ihr, es ist ohne Grund, dass wir seit über 170 Jahren auf dieser Erde sind, obwohl Christus schon einige Jahre, so schreibt es der Geist der Weissagung, einige Jahre nach 1844 wiederkommen wollte? Es hat seinen Grund und der Grund liegt bei uns. Aber die Tatsache, dass wir immer noch hier sind, ist auch ein Beweis der unglaublichen Liebe und Langmut Gottes. Und sein Wort sagt, er möchte nicht, dass irgendjemand von uns verloren geht. Er gibt uns noch Zeit. Nutzen wir diese Zeit. Sie ist so wertvoll. Wir werden es nie bereuen. Aber wenn wir jetzt in dieser Zeit schlafen, dann werden wir ein bitteres Erwachen einmal erleben, möglicherweise. Der Herr möge es verhüten. Deswegen heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wir müssen um Erweckung beten. Wir müssen aufwachen. Wir brauchen Augensalbe, damit wir unseren eigenen Zustand erkennen, damit wir Gott erkennen, wie er wirklich ist und in sein Bild verwandelt werden und damit wir erkennen, was in dieser Welt geschieht. Denn Satan sammelt seine Kräfte und er ist dabei, ein neues Babel zu errichten. Glaubt ihr, es ist Zufall, dass das EU-Parlament aussieht wie der Turm zu Babel im Bau, noch nicht fertig, aber im Bau? Ihr Lieben, das ist Prophetie. Walter Veit verkündet diese Dinge seit, ich weiß nicht, 20 Jahren. Die Gemeinde in Deutschland und Österreich und Schweiz hat ein großes Vorrecht, dass sie diesen Mann Gottes in ihrer eigenen Sprache hören kann. Dass es so viele deutsche Vorträge von ihm gibt in dem Bereich Prophetie. Große Vorrechte bedeuten große Verantwortung, ihr Lieben. Es ist kein Zufall, dass Gott seinem Volk in Deutschland und im deutschsprachigen Raum solche Botschaften schickt, seit Jahrzehnten. Haben wir sie verinnerlicht? Haben wir sie aufgenommen? Babel ist dabei, errichtet zu werden. Sehen wir nicht, wie die ganzen Fäden in der Welt zusammengeführt werden, wie alles zueinander rückt, um eine neue, letzte, große Kampagne der Rebellion gegen Gott und sein Gesetz vorzubereiten, die überall Gottes Gesetz verdrängt wird, christliche Werte mit Füßen getreten werden in unserer Gesellschaft, unter dem Etikett der Solidarität oder der Toleranz oder der Aufgeklärtheit. Das ändert nichts daran, dass dahinter letztlich eine teuflische Absicht steht. Die Bibel sagt uns, in der Offenbarung, in den Plagen, drei unreine Geister kommen aus dem Drachen und dem falschen Propheten und dem Tier aus dem Meer. Der Drache ist in der Luft. Das Tier, eine Tier kommt aus der Erde, das andere aus dem Meer. Wasser, Meer, also das Meer, die Erde und die Luft. Alles versucht Satan in Beschlag zu nehmen. Alles, was diese Welt ausmacht. Aber in Offenbarung 10 haben wir gelesen, wer der eigentliche Herr dieser Welt ist und wer Erde und Meer und die Luft beherrscht. Denn dieser Engel, der steht mit einem Fuß auf dem Meer. Das ist sein Besitz. Und mit dem anderen Fuß auf der Erde. Das ist auch sein Besitz. Und er hebt seine Hand zum Himmel in die Luft. Und er schwört. Und sein Wort wird geschehen. Die ganze Erde gehört ihm. Und Satan versucht genau dagegen zu arbeiten. Satan sammelt seine Kräfte. Wo ist Gottes Volk? Sind wir bereit, ihm zu begegnen? Oh, in diesem Zustand nicht. Nein. Wir brauchen eine Erweckung. Wir brauchen die Salbung mit dem Heiligen Geist. Mehr als je zuvor. Ihr Lieben, ich stelle einfach nur fest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann hier einfach kindlich reden, naiv, ohne euch näher zu kennen. Ich stelle fest, dass viele Adventisten nicht erkennen, was in dieser Zeit vor sich geht. Sie nehmen einfach das, was ihnen gesagt wird, von den oberen Stellen, sei es die Medizin, sei es die Politik, sei es die Medien, und glauben das so. Das ist gefährlich. Wir sind ein Volk der Prophetie. Ihr Lieben, was ist denn Prophetie anderes, als hinter die Kulissen zu schauen mit Gottes Hilfe? Sollten wir das nicht inzwischen gelernt haben, in diese Welt mit einem kritischen Blick zu betrachten und unser Vertrauen auf Gottes Wort zu setzen und auf seine Heilmethoden und nicht auf die menschliche Weisheit und die Heilmethoden dieser Welt, die eine ganz andere Philosophie verfolgt? Ihr Lieben, wenn wir in dieser Zeit nicht durchblicken, gefährden wir Leib und Seele, unsere und womöglich auch die andere durch unser Vorbild. Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht zu streng, aber ich sage das, ich sage das aus Besorgnis und aus Liebe zu meinen Geschwistern. Ich weiß, dass das für viele anstößig ist. Ich weiß, dass diese Dinge polarisieren. Aber wir können sie nicht einfach ignorieren. Es geht nicht. Wir haben eine Verantwortung auch füreinander. Und die nehme ich jetzt wahr. Und ich sage euch, liebe Geschwister, wenn ihr einfach vertraut und euch verlasst auf das, was führende Politiker sagen und die Mediziner, die immer in den Medien gezeigt werden. Und wenn ihr denkt, dass das, was ihr um 20 Uhr im Fernsehen schaut, die Wahrheit ist, dann seid ihr auf dem Holzweg. Siebenten-Tags-Adventisten können auf diese Weise niemals in der Endzeit bestehen. Aber es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit, aufzuwachen. Wir brauchen das. Und wie gesagt, die wichtigste Erkenntnis ist nicht, was in der Welt geschieht, obwohl es dazugehört, sondern die wichtigste Erkenntnis ist, was tut Gott eigentlich? Das sollten wir jetzt. Die Frage sollte viel mehr besprochen werden. Was will Gott uns durch diese Ereignisse sagen? Warum hat er das zugelassen? Warum lässt er zu, dass so viel Schaden entsteht, so viel Krankheit, so viel Tod auf der ganzen Welt? Auch in der Gemeinde. Wir können uns nicht verlassen auf Menschen. Stehst du verwurzelt in Christus? Weißt du, woran du glaubst? Kennst du deinen Herrn? Kannst du begründen, hier, aus diesem Buch, warum du dies oder das tust oder jenes nicht tust? Bist du fest verwurzelt? Die Zeit kommt auf uns zu und sie ist jetzt schon, wo wir uns auf keine Menschen mehr verlassen können. Ich spreche nicht davon, dass wir jedem Menschen mit Misstrauen begegnen müssen oder distanziert, das meine ich überhaupt nicht. Aber sich verlassen, wenn es um meine eigene Ewigkeit geht, um meine eigenen Entscheidungen, die Auswirkungen haben können für die Ewigkeit, verlassen kann ich mich nur auf Gott und auf sein Wort. Und das schließt unsere Familien ein. Das schließt meinen Ehepartner ein. Das schließt den Prediger ein. Und das schließt auch die Generalkonferenz ein. Wir müssen lernen, ihr Lieben, ein persönliches, enges, vertrautes Verhältnis mit Christus zu haben, seine Stimme zu kennen, damit wir sie unterscheiden können von denen der falschen Hirten. Und uns auf ihn zu verlassen. Denn die Zeit kommt und ist jetzt schon, wo jeder alleine stehen wird. Und sagen, das glaube ich. Und daran halte ich fest. Und selbst wenn ich der Einzige bin in der ganzen Gemeinde. oder in meiner Stadt oder in meinem Dorf oder wo auch immer, oder dort, wo ich arbeite, in meinem Betrieb. Ich halte daran fest, weil das ist meine Überzeugung aus dem Wort Gottes und daran lasse ich nicht. So wie Daniel und seine drei Freunde. Sie haben uns das vorgelebt. Sie standen fest. Als es um die Frage ging, was soll ich in meinen Körper hineinlassen? Da waren sie fest. Sie wären bereit gewesen, dafür in den Tod zu gehen. So schreibt es Ellen White. Als es um das große Standbild in der Ebene Dura ging, da blieben sie fest. Sie hatten gelernt, an Prinzipien festzuhalten, treu zu bleiben, sich auf Gott zu verlassen und zu sagen, Gott ist alles möglich. Er kann mich hier rausholen, er kann mich bewahren, er kann eine andere Arbeitsstelle verschaffen, wenn ich gekündigt werde. Ihm ist alles möglich. Und er kann uns auch aus deiner Hand erretten, König Nebukadnezar. Aber selbst wenn er das nicht möchte, dann möchten wir mit allem gebührlichen Respekt dir sagen, wir müssen unseren Weg gehen, den Weg Gottes. Und deinen Wegen können wir nicht folgen. Schlag mir das Buch Joel auf. Das Buch Joel erfüllt sich in unserer Zeit gerade. Das ist meine Überzeugung. Denn dieses Buch, wir können jetzt nicht alles lesen, beschreibt, dass Gottes Volk in eine Situation kommt, wo seine gesamte Existenz bedroht wird. Ihr Lieben, was machen wir, wenn unsere Gemeinde zerschlagen wird oder würde? Was würden wir machen? Auf einmal alles weg, alles dahin. Ist sowas möglich? Ist sowas denkbar? Ich glaube, nach diesen letzten 2 Jahren sollten wir alle Ja sagen. Wir haben erlebt, wie schnell das gehen kann, auf einmal kein Gottesdienst mehr. Und wahrscheinlich ging es euch genauso wie mir und wie uns in unserer Gemeinde. Wir haben erst mal gemerkt, was machen wir denn jetzt? Ja, das kam von heute auf morgen fast. An dem Sabbat hatten wir noch Gottesdienst und dann kamen wir schon zusammen als Ausschuss und dann hieß es, ja, da und da. Die Regierung hat beschlossen, auf einmal, na, wir kennen ja die Geschichte, erst war das Virus ganz harmlos, dann wurde es auf einmal ganz gefährlich und man musste alles runterfahren, Lockdown. Auf einmal war kein Gottesdienst mehr da. Ja, mit wem kann ich jetzt sprechen? Mit wem kann ich mich stärken? Mit wem kann ich die Bibel studieren? Mit wem kann ich beten? Dann hat man vielleicht ein paar Nummern, aber die Gemeinde ist wie, es kam mir vor, wie eine Herde, da hat der Donner reingeschlagen sozusagen und kein Hirte mehr, der war nämlich auch im Lockdown, der Prediger. Und die Schäfchen waren alle zu Hause und jeder war für sich. Keine Gemeinde mehr, kein Gottesdienst mehr. Und nun? Wir waren alle völlig verdutzt. So schnell kann das gehen. Ich glaube, das ist eine Warnung von Gott. Gott bereitet uns Schritt für Schritt vor auf Dinge, die kommen und die wir aus der Prophetie eigentlich auch wissen. Wir sehen im Kleinen, wie es dann im Großen sein wird. Gott möchte, dass wir Dinge lernen aus dem, was jetzt in den letzten 2 Jahren passiert ist. Dass wir sehen, Dinge können sehr schnell passieren, sehr unverhofft. Wir können plötzlich fast alleine dastehen. Was machen wir, wenn wir vielleicht keine Bibel mehr haben? Was machen wir, wenn irgendwann mal der Strom ausfällt und wir können den Computer nicht mehr anmachen und wir können unser Tablet und Handy nicht mehr laden? Wo ist dann das Wort Gottes? Haben wir es hier drin? Können wir es mitnehmen überall? Oder ist dann auf einmal das Licht aus? Versteht ihr? Das soll uns vorbereiten. Zu erkennen, es geht in die Endphase. Es geht ins Finale. Es kommt näher. Ihr Lieben, denken wir nicht, nur weil wir hier ohne Maske sitzen dürfen, dass die Geschichte überstanden ist. Bei weitem nicht. Es wird weitergehen. Ich bin kein Prophet, aber sag mal zu 95%, das geht weiter. Gott hat das letzte Wort. Die nächste Pandemie wird kommen. Und wenn nicht, dann gibt es einen Krieg, so wie jetzt gerade. Oder es gibt einen Stromausfall. Oder das Internet ist auf einmal nicht mehr verfügbar, weil irgendjemand es gehackt hat. Und dann wird es wieder hochgefahren, aber dann mit großen Sicherheitsvorkehrungen, damit es nicht wieder passiert. Und dann wird auf einmal der ganze Internetverkehr überwacht. Ist ja sowieso schon lange passiert. Und so weiter und so fort. Das Repertoire ist weit. Aber es führt alles zum selben Ziel. Der Turm zu Babel muss wieder gebaut werden. Die Rebellion gegen Gott und sein Gesetz, die kommt nochmal zu einem Höhepunkt. Und die Völker müssen alle zusammenrücken, damit alle zusammenbauen. Wir brauchen jede Hand. Jeder muss mit anfassen. Das ist das Ziel von allem, was wir dahinter erkennen können. Joel sagt, die Gemeinde ist in höchster Gefahr. Und ich sehe das heute. Damals waren es Heuschrecken. Heute sind es auch Heuschrecken zum Teil. Wisst ihr, wen man als Heuschrecken bezeichnet in der Finanzwelt? Hat das schon mal jemand gehört in dem Zusammenhang? Heuschrecken? Was ist das? Ja. Also das sind die großen Hedgefonds, die mit Milliarden und Abermilliarden jonglieren und Geld verdienen auf dem Rücken anderer. Rücksichtslos alles ausbeuten. Die nennt man Heuschrecken. Das haben sicherlich nicht Christen sich ausgedacht, diesen Begriff, sondern einfach Leute, die gesehen haben, was da passiert. Dass die Menschen immer rücksichtsloser werden. Und immer mehr wird alles zusammengeballt, in der Wirtschaft, in der Religion, in der Politik. Alles wird zusammengeführt. Ellen White hat diese Dinge seit langem vorausgesagt. Der Mensch neigt dazu, alles zusammenzuführen und zu globalisieren und zu zentralisieren. Das gibt's auch in unserer eigenen Gemeinde, diese Bemühungen oder Tendenzen, sage ich mal. Weil es menschlich ist. Aber Gott möchte, dass sein Werk in vielen kleinen selbstständigen Einheiten besteht. Kleine Krankenhäuser, kleine Missionsschulen, kleine Gesundheitszentren, kleine Gemeinden. Denn so ein System kann man nicht einfach zerschlagen und ist nicht einfach steuerbar. Wenn ich ein hierarchisches System habe, wo alles zentralisiert ist, dann muss ich nur die oberste Stelle sozusagen kidnappen und dann kann ich alles, was unten ist, dadurch steuern. Bei einem verteilten System, wie es eigentlich die Gemeinde sein soll, obwohl wir auch eine gewisse Hierarchie haben, aber nicht allein. Wir haben zwei Systeme parallel sozusagen. Das kann ich nicht außer Kraft setzen. Ja? Die Gefahr, die Joel hier beschreibt, die ist heute da. Und die Corona-Krise hat uns einen Vorgeschmack davon gegeben, was noch auf uns zukommt, womit wir rechnen müssen. Dass wir irgendwann alleine dastehen werden. Dass es sein kann, dass es plötzlich keine Gemeinde mehr gibt, wie wir sie kennen. Und dass auch unsere Existenz bedroht wird. Vielleicht unser Einkommen. Vielleicht unsere Gesundheit. Vielleicht sogar unser Leben. Was sollen wir dann machen? Das lesen wir bei Joel. Das Erste ist natürlich, dass wir es erkennen. Und da ist unser erstes großes Problem. Ich habe darüber schon gesprochen. Wir müssen sehen, wo wir überhaupt stehen und dass eine große Bedrohung auf uns zukommt. Aber das Zweite ist, dass wir dann zu Gott beten. Und dieses Gebet hat Gott uns schon hier vorgegeben. Er sagt in Joel 2, Vers 15, stoßt in die Posaune auf Zion. Und eine Posaune hat nicht unbedingt immer einen angenehmen Klang. Denn die soll nicht schöne Musik machen, sondern aufwecken. Stoßt in die Posaune auf Zion. Heiligt ein Fasten. Ruft eine Festversammlung aus. Versammelt das Volk, die Gemeinde. Heiligt eine Versammlung. Bringt die Ältesten zusammen und versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Jedes Alter. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Gibt doch nichts Wichtigeres und nichts Schöneres als zu heiraten, oder? Der wichtigste Tag im ganzen Leben, Hochzeitstag. Gott sagt doch, es gibt etwas Wichtigeres. Selbst wenn du gerade dabei bist, zu heiraten. Das, was jetzt kommt, ist noch wichtiger. Komm heraus aus deinem Gemach. Auch wenn du gerade dabei warst, dein schönes Kleid oder deinen Hochzeitsanzug anzuziehen. Verlass dein Gemach und schließ dich dieser Versammlung an. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen der Halle und dem Altar und sprechen, verschone Herr dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Schmähung hin, dass sie den Nationen zum Sprichwort seien. Warum soll man denn unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Verschone Herr dein Volk. Das sollten wir jetzt beten. Weil viele von uns keinen Begriff davon haben, was auf uns zukommt und nicht ahnen, dass Gott davor steht, sein Volk zu richten. Verschone Herr dein Volk. Aber nicht nur das, es geht um die Ehre Gottes. Denn das wird hier gesagt, warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Versteht ihr, das soll unser tiefstes, eigentliches Motiv sein, die Ehre Gottes. Ihr Lieben, wenn wir uns Adventisten nennen und seit 170 Jahren vergeblich auf die Wiederkunft warten, meint ihr, dass das Gott geehrt hat? Wir wiederholen uns immer wieder. Abgesehen davon, dass der größte Teil der Welt uns überhaupt nicht kennt. Aber diejenigen, die uns kennen, wissen, ja, wir sind Adventisten, wir warten auf die Wiederkunft. Ja, wo bleibt er denn? Warum kommt er denn nicht? Ihr Lieben, das ist eine Verunehrung Gottes. Und das müssen wir einfach erkennen und vor Gott bekennen. Wir haben seinen Namen verunehrt. Geht in die Adventgeschichte. Lest die Geschichte von Minneapolis 1888 und davor und danach. Und dann werdet ihr erkennen, ja, wir haben versagt. Gott wollte schon lange wiederkommen und uns darauf vorbereiten. Wir haben diese Botschaft nicht angenommen. Nicht ausreichend. Wir haben alles wieder vergessen. Und heute sind wir so weit, dass wir sagen, wir haben gar keinen Einfluss darauf, wann Jesus wiederkommt. Er legt es selbst fest. So weit sind wir. So blind sind wir geworden. Ich kann es nicht anders nennen. Wir haben Gott verunehrt. Tut Buße. Wenn wir erkennen, dass Gottes Reich bevorsteht und Buße tun wollen, dann müssen wir auch verstehen, wovon denn Buße? Was haben wir denn falsch gemacht? Versteht ihr? Das hört sich schön an. Das sagt man auch schnell dahin, tut Buße. Aber wovon denn überhaupt? Meine persönlichen Sünden? Ja, sicherlich. Mein Versagen? Ja. Aber wir haben auch als Gemeinde eine Aufgabe, Buße zu tun und zu bekennen, lieber großer Gott und Vater im Himmel, du hast uns einen Auftrag gegeben und wir haben ihn bis jetzt nicht ausgeführt. Daran sind jetzt nicht nur wir schuld, sondern auch unsere geschätzten Vorväter. Aber haben wir ihre Sünden nicht oft fortgeführt? Haben wir nicht dieselben Fehler begangen oder übernommen von ihnen? Ich möchte diese Ausführungen, diese Gedanken abschließen. Vielleicht sagt der eine oder andere, das war jetzt aber keine erbauliche Predigt. Und ja, da müsste ich sogar sagen, ich glaube, du hast recht. Nun, zu meiner Verteidigung könnte ich vielleicht sagen, alles hat seine Zeit, nicht wahr? Und es gibt durchaus sehr, sehr, sehr viel Erbauliches, auch in unserer Zeit, das wir in Anspruch nehmen dürfen. Und das Wichtigste ist die Verheißung, dass die Herrlichkeit Gottes, sein Charakter in uns wiederhergestellt werden wird in dieser Zeit. Das ist das Schönste, woran wir es festhalten dürfen und sollen. Aber damit es dazu kommt, brauchen wir die Erkenntnis, wo wir stehen und was falsch gelaufen ist und dass wir dafür bereuen müssen. Dass wir es bekennen müssen vor Gott und ihr Lieben, ich glaube auch vor der Welt. Denn wir haben uns an der Welt schuldig gemacht. Gott hat uns berufen, dieser Welt eine Botschaft zu bringen. Wir haben es in weiten Teilen versäumt. Und wenn wir schuldig geworden sind an den Menschen dieser Welt, dann sollten wir es ihnen auch bekennen und ihnen erklären, warum wir uns Adventisten nennen, aber Jesus bis heute nicht gekommen ist. Dass die Schuld, das Versagen nicht auf Gott geschoben wird, sondern dass wir klar sagen, wir haben versagt und es tut uns leid. Und wir möchten mit Gottes Hilfe es jetzt wieder gut machen. Und wir sagen euch, Christus kommt wirklich bald. Maranatha, der Herr kommt. Er kommt bald. Ich wünsche uns allen von ganzem Herzen, wirklich, von ganzem Herzen, dass wir dieses Kommen, dieses baldige Kommen sehen und ihm mit Freude entgegengehen können und entgegenarbeiten können. Denn dazu gibt es unendlich viele Gründe. Aber damit es dazu kommen kann, müssen wir aufwachen. Wir brauchen Augensalbe. Wir müssen erkennen uns selbst und das Wesen Gottes, wie er wirklich ist, und erkennen, was in der Welt passiert. Und da sehe ich heute unsere größte Herausforderung im Moment. Möge der Herr uns schenken, dass wir durch seine Gnade diese Herausforderung bewältigen, dass wir uns aufrütteln lassen und bereit werden und andere bereit machen und warnen vor dem, was kommt und einladen, sich retten zu lassen. Wollen wir das tun durch die Kraft und Gnade Gottes? Der Herr sei mit euch allen. Amen.